Schön. Ich habe heute eine sehr große Herausforderung. Ich muss heute laut und langsam sprechen. Der Opa meiner Frau hat mich das gebeten. Das ist der Vorteil einer großen Familie. Wenn sie kommt, ist der Saal voll, aber wenn sie geht, ist er wieder leer. Ja? Ich möchte an dieser Stelle euch herzlich willkommen heißen, auch alle anderen Gäste und Verwandten und Freunde. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Freut euch auf Weihnachten. Oh, das war eine Riesenfreude. Große Freude, seinem Volk widerfahren, und wir kommen nicht aus dem Jauchzen und Jubeln heraus, gell? Ja, das ist schon traurig irgendwie, oder? Dass Weihnachten zu dem gemacht wurde oder zu dem ist oder mittlerweile ist, wo wir selbst, wir Christen, ja, wo ich frage, freuen wir uns dann? Ja, warum denn nicht? Gut, wenn ich jetzt meine Kinder oder die Kinder fragen würde, die würden sich freuen, oder? Die freuen sich nicht. Wie ein Flitzebogen, ja, auf die Geschenke. Ja, ist doch klar. Ist auch gut. Ich finde es echt gut. Ich habe mich echt gefreut. Ich freue mich bis heute noch. Da bin ich noch Kind geblieben. Aber ich will nicht immer wieder aufs Neue und jede Weihnachten aufs Neue immer darum schimpfen, über das, was Weihnachten aus Weihnachten geworden ist. Aber ist es halt so. Der Zustand, das ändert sich irgendwie nicht. Ja? Und warum ist das so? Warum freuen wir uns so wenig darüber? Auch über diese Zeit, weil sie natürlich zu dem verkommen ist, was uns ausmacht. Florian hat schon gesagt, das ist so ein Einkaufsstress. Besorgen von Geschenken. Es ist schon erstaunlich, wir motzen schon über das viele Essen. Ja? Also das Herrliche, so in dieser Zeit so viel essen, so leckere Sachen, und wir, oh, eine schlimme Zeit, gibt so viel zu essen. Ja, es ist schon traurig eigentlich, dass wir so darüber denken. Vielleicht vergessen wir sogar als Christen, sage ich mal, was Weihnachten wirklich bedeutet. Und müssen uns nicht darüber wundern, dass die Welt, Anführungsstrichen, gar nicht weiß. Ich war sehr erschrocken, oder eigentlich nicht erschrocken, aber die Tatsache, ich habe so einen prominenten Quiz angeschaut. Und bei der drittletzten Frage, also bei der 100.000 Frage, da war es nur keine Million, aber schon viel, ja, das war, bei der 100.000 Frage war die Frage, was bedeutet Zion? Tochter Zion. Ja? Und dann, oh, das ist eine Frage, das ist eine ganz teure Frage. Also diejenigen, die sich das ausgesucht haben, und das jetzt nicht als Einstiegsfrage bei 500 Euro, wo man sagt, okay, das müsste eigentlich jeder wissen. Ja? Nein, das ist eine der Fragen heute, wo man sagt, keine Ahnung. Ja? Und die Prominenten mussten raten. Ja? Und ich hoffe, wir wissen es. Ja, mit Sicherheit wissen wir das. Ja. Ja, und wer ist Zion? Jerusalem, genau. Und dann, ja, und die müssen, und dann müssen das Lied singen, Tochter, sie freundlich Welt und so. Dann müssen sie versuchen, die Melodie noch nachts und dann da drauf zu kommen. Also, wir merken, dass der Zustand wirklich, ich würde sagen, katastrophal ist. Und das selbst in christlichen Kreisen. Ich will da jetzt nicht oberlehrhaft daherkommen und so, ja, aber wenn dann gefragt wird, und wie, wer kam zu der Krippe, und dann heißt es, die drei Weisen. Ja? Die drei Weisen waren da. Das habe ich neulich bei einer Gemeindefreizeit, das war was im Adventssingen, und da wurden die Kinder gefragt, ja, drei Weisen waren es. Da muss ich fragen, wo steht das? Also ich bin da nicht zu den Kindern gesagt, wieso? Ich habe da keine Ahnung. Aber das kommt nicht ungefähr, oder? Steht das irgendwo, dass das drei Weisen waren? Und von diesen tollen Namen? Kennen wir sie auch. Ich meine, das hat schon alles einen Grund. Da will ich jetzt nicht so pauschal drüber urteilen und sagen, oh, wie kann man nur. Das hat schon einen Grund irgendwo. Aber in der Weihnachtsgeschichte lesen wir das nicht. Und diese drei Weisen, die kamen dann zusammen mit den Hirten zum Kindlein in den Stall, oder? Nein, oder? Also zumindest lese ich das nicht in der Bibel. Diese drei, wenn es drei gewesen waren, die brachen drei Geschenke. Vielleicht waren es dann die drei Könige dann irgendwann mal, ja, die dann, kommt übrigens aus dem Alten Testament, dieser Gedanke, dass es dann die Könige waren, und dass einer davon schwarz ist, ist halt ein König aus Äthiopien, ein Schwarzer. Deswegen malt man heute Kinder. Mein Sohnemann ist heute auf so einer Aufführung, ja, in der evangelischen Kirche, der ist im Kindergarten und er darf den Josef spielen und er freut sich also riesig, der ist aufgestiegen von einem Schaf zum Josef. Ja, darf heute den Josef spielen, muss er sich ganz braun anziehen, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, dass unser Verständnis von Weihnachten mehr von solchen Krippenspielen geprägt ist. So schnell, gell, Opa, viel zu schnell schon gesprochen. Dass unser Verständnis von Weihnachten von Krippenspielen geprägt ist. Wenn ich so lange spreche, dann da sind wir um 12, glaube ich, noch da. Woher wissen wir, was da an Weihnachten geschah? Und wir haben doch dieses Bild. Da ist Maria, da ist Josef, ja, und da sind die Schafe und da ist ein Kuh und ein Esel und da sind die Hirten und da sind die Weisen. Das ist doch das, was die Kinder uns vorspielen und davon prägt man und da erinnert man sich und das ist das, was wir so von Weihnachten kennen. Heute habe ich mir das Thema große Freude als Überschrift geschrieben, weil ich will und ich dafür kämpfe ich, dass Weihnachten so empfunden wird. Das ist ein Grund zur Freude, zu einer großen Freude. Das haben übrigens die Engel schon verkündigt, oder? Den Hirten. Und haben sie das gesungen? Nein. Haben nicht gesungen. Aber das ist wieder so ein Ding, ja? Da, woher kennen wir? Aus den Kantaten. Also wir haben das gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, da haben wir das gesungen. Und die Engel tauchen auf und die Engel erschrecken da. Und da sind da himmlischen Heerscharen, die Engel. Und die loben Gott und singen. Ehre sei Gott. Nein, und Sprachen. Da, worauf ich hinaus will, da hilft einfach mal ein bisschen lesen. Aber ich glaube, das Problem, und genau das ist das Problem, weil wir die Weihnachtsgeschichten so gut kennen, meinen wir, dass wir sie so gut kennen, überlesen wir es. Wir lesen es nicht einmal. Das ist das, wir lesen sie nicht einmal. Ist doch klar. Und als die Jungfrau Maria da schwanger war und das geschah und so, ja, also das ist bei uns schon so drin und die ganzen, bedingt durch die ganzen Hirtenspiele und Anspiele, ist ja klar. Und dazu gehört eben die Weisen, dazu gehören die Engel. Und nein, wir müssen da einfach mal genau hingucken. Die Weisen übrigens, sie kamen schon nicht mehr zu der Krippe, sondern in ein Haus. Da hat Maria und Josef schon sich eine Herberge gefunden nach dem ersten großen Ansturm. Da stand der Stern über dem Haus schon, ja. Und da war Jesus schon ein paar Tage alt und so. Das müssen wir einfach mal, doch, doch, da müssen wir einfach mal genau in die Bibel hineinschauen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir auch gerade in dieser Zeit, gerade in der Weihnachtszeit, wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben, nutzen wir sie. Und machen uns nochmal bewusst, was bedeutet Weihnachten? Was ist Weihnachten wirklich? Und es hat eine Menge Grund, sich darüber zu freuen. Denn Engel haben nicht umsonst gesagt, in einer Riesenstimme, die sagten, Ehre sei Gott. Lesen wir das nochmal. Lukas, im Lukas-Evangelium steht das, diese Stelle. Ich höre so viele Blätter rauschen. Das ist meine. Ziemlich am Anfang. Na? Ich weiß es nur, wo bei mir das. So, Lukas 2. Das ist die Begebenheit mit den Hirten. Und es waren Hirten, dieselben in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des Nachts und hielten über ihre Herde. Also die wachten Wache über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie erschraken. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das ist erstmal die erste Botschaft, Weihnachten. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Warum? Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in der Davidstadt. Und dies sei euch ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und eine Krippe liegend. Und plötzlich war da bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott. Und dann denken wir, loben geht nur mit Singen. Das ist in unserer heutigen Zeit, denken wir so. Ja? Und da heißt, die lobten Gott und sprachen. Herrlichkeit Gott, also Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In den Menschen, schreibt meine Elberfelder Übersetzung. In Präposition, wo ist das? In den Menschen. Bei welchen Menschen? Deines Wohlgefallens. Woher wussten sie das, Engel? Woher verkündigen sie? Woher nahmen sie diese Worte wohl? Wir haben heute, das ist nicht die Grundlage meiner Predigt heute, der Text steht in einem Buch, genau, das mit neben den fünf Büchern Mose zu den wichtigsten Buch des Alten Testaments gehört. Über das wurde gesungen und geschrieben. Wir haben allein heute zwei Lieder auf Grundlage dieses Buches gesungen. Das Buch Jesaja. Über 411 Mal zitiert im Neuen Testament. Das ist das Evangelium. Also ich will das so sagen. Das ist so. Jesaja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das sind die Evangelien. Also Evangelium fängt nicht bei Matthäus an. Das fängt schon mindestens bei Jesaja an. Ja. Jesaja ist das herrlichste Evangelium. Das ist im Alten Testament, ist das, was wir im Neuen Testament in sehr genaue und herrliche Art und Weise entfaltet bekommen. Das finden wir in Jesaja kompakt zusammengefasst. Ganz herrlich. Und wir sprachen darüber schon in der Bibelstunde. Ich möchte jetzt keinen da irgendwie das Gefühl geben, dass er was verpasst, wenn er in die Bibelstunde nicht kommt. Aber wir haben uns darüber unterhalten, dass wenn Paulus davon spricht, von dem Evangelium verkündigt, dann sagt er nicht, ich bringe euch etwas Neues. Sondern wenn er davon spricht, von dem Evangelium, dann sagt er, dass er das sagt, was Gott schon lange vorher verkündigt hat. Durch die Propheten in den Schriften. Erst Römer 1, Vers 2, weiter sind wir noch nicht gekommen. Ja, wird das gesagt, verkündigt in den Schriften. Das ist diese Botschaft. Also müssen wir auch da hineingehen. Und da möchte ich euch bitten, ich denke, das ist so mit der bekannteste Vers in Jesaja. Das ist auch vor allem der bekannteste Weihnachtsvers. Jesaja 9, Vers 5. Es ist nichts anderes, was die Engel den Hirten gesagt haben. Schauen wir mal da hinein. Jesaja 9, 5, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ich habe das schon in Kantaten gesungen, diese Texte. Und ist doch bekannt, oder? Und ich glaube, wie bei den Geschlechtsregistern, wie bei den Anfangszeilen der Briefe des Paulus bei den Grüßen, gehören diese Texte zu den meist überlesensten Texten auch, weil wir sie so kennen. Das ist das Problem. Wir kennen es schon so gut und dann, weiß ich Bescheid, schnell drüber geflogen und weiter geht's. Ja. Aber es lohnt sich, auch da lohnt sich, stehen zu bleiben und sich die Texte mal genauer anzuschauen. Was bedeutet große Freude? Was ist diese Freude? Warum ist es eine gute Botschaft? Warum sagen die Engel, heute ist ein Grund einer großen Freude? Und das möchte ich heute mit euch in dem Kontext, also in dem Zusammenhang dieser Stelle mal anschauen. Und ich denke, das ist der Schlüssel, das Verständnis der Bibel, dass wir sie in ihrem Zusammenhang anschauen und nicht einfach so ein bisschen herauspicken. Das Evangelium, Weihnachten, Adventszeit, der Florian hat versprochen, dass wir das heute mal aus einer biblischen Perspektive mal die Adventszeit anschauen, die beginnt nicht eine Woche, nicht vier Wochen, nicht sechs Wochen, sondern vor Ewigkeit schon statt. Die Adventszeit, diese Erwartung, beginnt schon wesentlich früher als, gut, wir nehmen uns diese Zeit, und das ist auch gut so, dass wir uns, aber sie beginnt eigentlich schon viel früher. Als Gott einen Ratschluss gefasst hat, durch Jesus Christus uns nicht nur zu schaffen, sondern auch uns zu erlösen. Und dann schuf er uns. Und dann gab es einen Knall, da gab es diesen sogenannten Sündenfall, der, denke ich, jedem bekannt ist. Und dann in 1. Mose 3, Vers 15, da wird uns was gesagt? Dass Gott uns eine Verheißung gibt. Ich werde euch erlösen. Da wird davon gesprochen, von der Feindschaft des Samens, der Schlange und von dem Sieg über diese Schlange durch den Samen der Frau. Ja, ist es so, so hoffe ich, noch in den Köpfen von uns. Und da wird seit diesem Zeitpunkt, ist die Menschheit in der Erwartung auf diesen Retter, auf diesen Erlöser, der endlich die Konsequenzen des Sündenfalls und dieser Finsternis und dieser Verlorenheit und dieser Macht, dass er die Menschen daraus rettet. Und ich sprach schon mal darüber, dass seitdem jede fromme jüdische Frau eigentlich in der Erwartung war oder hoffte, vielleicht könnte sie die sein, die diesen Retter gebiert. Das ist eigentlich Advent. Seitdem warten die Menschen auf diese endliche Erlösung. Unser Text steht mindestens 600 Jahre vor der Geburt Jesu Christi und wirft einen Blick, einen Lichtstrahl, einen Hoffnungsstrahl in eine dunkle Zeit, in eine Zeit der Verlorenheit, in eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Das ist Advent. Advent beginnt schon weit, weit, weit früher. Und wenn wir, das ist mal so ganz grob im Zusammenhang der Bibel, wenn wir aber in das Buch Jesaja gehen, dann müssten wir das auch recht einteilen, unseren Text, wo er da steht. Das Buch Jesaja teilt sich ja in zwei Bücher, würde man sagen, oder zwei Teile. Kapitel 1 bis 39, in denen wird uns Gericht gezeigt. In denen wird uns vor Augen geführt, was die Konsequenz der Sünde ist. Und vor allem wird uns da gezeigt, die Ablehnung Gottes. Dass sein Volk Gott abgelehnt hat. Das ist Jesaja 1 bis 39. Und Jesaja 40 bis 66, da wird die Hoffnung uns aufgezeigt, wie Gott einen Ausweg schuf und schaffen wird. Und dieser Ausweg oder dieser Weg ist, das ist die Transformation, könnte man sagen. Ich hoffe, könnt ihr diesen Begriff verstehen? Das ist die Verwandlung. Das ist der Weg, wie uns im Jesaja-Buch aufgezeigt wird. Und zwar, auf der einen Seite wird uns gezeigt, dass der alte Knecht Gottes, das wird dann ganz oft davon gesprochen, der alte Knecht Gottes versagt auf einer ganzen Linie, es einfach nicht hinkriegt. Und Gott alles dafür tut, dass er es mal hinkriegt, aber es kriegt es nicht hin. Dieser alte Gottesknecht wird der Berufung Gottes nicht gerecht. Es kann es auch nicht. Und daraufhin tut Gott was Neues schaffen. Einen neuen Gottesknecht. Der das genau das, was der alte, wo der alte versagt hat, das erfüllt jetzt der Neue. Und das ist dieser Gottesknecht und vor allem zu finden in diesen ganzen Gottesknechtsliedern. Ja? Das ist so Jesaja. Also, und wenn wir Jesaja 1 mal aufschlagen, legt das uns diese Grundlage für das Verständnis von diesem Vers, Kapitel 9, Vers 5. Da heißt es, schaut mal, hör du Himmel und hör du Erde, denn der Herr hat dich gesandt, er hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen, auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Das ist erstmal die Grundlage. Sie haben aber mit mir gebrochen. Und jetzt kommt mal, jetzt zeige ich euch mal ein Beispiel, warum in unserer Weihnachtskrippe ein Rind und ein Esel auftauchen. Und ich finde, das ist biblisch. Ja? Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Das ist Weihnachten. Das ist, was Jesaja, das ist die Vorbereitung zu diesem Kind im Stalle. Das ist die Grundlage, ist das Volk ist widerspenstig. Das Volk hat keine Erkenntnis. Es erkennt Gott nicht, wer er ist. Es ist ungehorsam, es hat ihn verlassen. Kinder, die ich großgezogen habe, sagt Gott, haben den Rücken mir zugekehrt, wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja, und dann sagt, ja, selbst ein Esel, selbst ein Rind weiß, wer ich bin. Und wenn ich auf diese Welt komme, dann steht es da und staunt an der Krippe. Aber mein Volk erkennt es nicht. Er kam, das müssen bei uns sofort klingen, aber er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht auf. In der Finsternis, verblendet. Das ist die Situation. Und Gott erklärt das weiter und sagt, sie erkennen mich nicht, auch sie wollen mich nicht. Und egal, was ich tue, sie begreifen es nicht. Schaut mal Vers 5. Ein erschreckender Vers, eine erschreckende Aussage Gottes. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden? Das sind jetzt ein paar Verse weiter. 2. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist sich. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden? Wohin soll ich euch noch prügeln? So, Kind, So widerspenstig, dann spielt es keine Rolle. Habt ihr solche Kinder? Da schlägst und hoffst und züchtigst du in der Hoffnung, dass man, oh, wenigstens das zu einer Sinnesänderung führt. Und Gott sagt, und das bringt nichts. Liebe Kinder, sagt er, es hat keinen Sinn. Ich kann auf euch einschlagen, Anführungsstrichen, wie ich will. Es passiert nichts. Das ist diese Stelle, das ist diese Ausgangssituation von Jesaja. Mein erstes Kind ist widerspenstig und egal, was ich tue, es kehrt nicht um. Katastrophal. Und dann wird uns diese Situation von Israel, von diesem störrischen, verstockten Kind, auf tragische Weise entfaltet bis Kapitel 39. Dieser ständige Ungehorsam, ständige Verhärtung, ständiges Nichtwollen, Reden, nein. Immer von diesem Gericht. Aber, und das ist das Evangelium, mitten in dieser dunklen Zeit, mitten in dieser Verstocktheit, mitten in dieser Verlorenheit und mitten in dem Gericht, schenkt Gott immer solche Lichtblicke, schenkt Gott solche Hoffnungsstrahlen, schenkt Gott diese Erkenntnis, es gibt ein Überwinden dieser Finsternis, es gibt ein Überwinden des Todes. Das finden wir übrigens immer in der ganzen Bibel so, im ganzen Alten Testament. Wir haben uns schon hier mit den Geschwistern immer wieder darüber uns unterhalten, dass das Alte Testament genauso empfunden wird, so grausam, so gewalttätig. Da ist ein Gott und der Unbarmherzige, der nur richtet, der Völker austrottet. Aber das ist die Konsequenz der Sünde, das ist der Tod. Aber selbst im Alten Testament finden wir immer einen Gott der Gnade, der über dem Gericht triumphiert, der über das Gericht hinaus Hoffnung gibt. Schaut euch mal das Geschlechtsregister in Genesis 6 ist das, wo von Adam bis auf Noah geht. Er zeugte Sohn und Töchter und die starben. Zeugte, starb. Und so geht es durch. Das ist grauenvoll. Da wird diese ganze Tragweite von Zeugen und Sterben uns aufgelistet. Aber ein Hoffnungsstrahl durchbricht dieses Geschlechtsregister. Und das ist Henoch. Er hat den Tod nicht gesehen. Er wurde entrückt. Das sind solche Lichtblicke, wo Gott von Anfang an schon immer wieder zeigt, es wird etwas geben, was den Tod, was die Finsternis, was das Verderben überwinden wird. Und so ist auch bei Jesaja unsere Stelle. Eigentlich, wenn wir wieder zu Jesaja 9 gehen, eigentlich sind wir genau an dieser Stelle. Denn in Kapitel 8 wird uns dieser tragische Zustand des Volk Israels gezeigt. Und dann lese ich euch mal Kapitel 8, Vers 22, da heißt es, und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken und siehe, da ist Not und Finsternis, Bedrängnis, Dunkel und die Dichte von Finsternis ist man hineingestoßen. Das ist Kapitel 8 hört wirklich, wirklich sehr dramatisch auf, sehr hoffnungslos. Da, wo, egal wo man hinschaut, nach oben, nach unten, da wo man sich befindet, es ist einfach hoffnungslos. Das ist die Situation von Jesaja, wie er das Volk beschreibt. Und dann in diese Situation, in diese Hoffnungslosigkeit, in diese Dunkelheit, in diese Finsternis, dann geschieht ein Wort. Da kommt diese Hoffnung, da kommt jetzt diese Freude. Gucken wir da hinein. Das ist noch Kapitel 8, 23. Eigentlich gehört er schon zu Kapitel 9. Hört mal. Doch nicht bleibt das Dunkel über den, der von der Finsternis bedrängt ist. Da haben wir diesen ersten Hoffnungshinweis. Es bleibt nicht so. Die Finsternis, das Dunkelheit, die Verlorene hat nicht das letzte Wort. Das ist diese Hoffnung. Wie die frühere Zeit dem Land Zebulun und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und der Kreis der Nationen zu Ehren. So wie es früher unterdrückt war, so wie es früher Verderbnis gab und Tod, die frühe Zeit, so bringt eine neuere, spätere Zeit Hoffnung. Es bringt Licht. Ganz, ganz wichtig hier. Das ist die erste Verheißung, die uns da gegeben wird. Ja. Da, wo keine Einsicht war, da, wo Verstockung war, da, wo Rebellion war, da, wo Hoffnungslosigkeit war, wird alles das nicht mehr geben. Es gibt eine Hoffnung, es gibt Veränderung. Gott wird sie selber tun. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Hintergrund von unserem Vers, von diesem so berühmten Vers, im Hinterkopf behalten. ist das nicht die Botschaft des ganzen Neuen Testaments, die genau das spricht, dass wir von der Finsternis ins Licht berufen sind? Dass wir einst Kinder der Finsternis waren, aber jetzt Kinder des Lichts sind? Dass wo Finsternis war, jetzt nun Licht ist? Ja, dass selbst Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? Und wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis bleiben? Es ist die ganz, das ist die Botschaft, die dann wirklich im Neuen Testament mit dem Kommen Jesu, deswegen sagt auch Matthäus zum Beispiel, als Jesus nach Galiläa geht, in das Land Zebulun und Naphtali, dann sehen sie diese Verse erfüllt und sagen ganz klar, Licht ist gekommen. Matthäus 4, David, genau bezieht sich Matthäus auf diese Stelle und sagt, Jesus ist da, da ist jetzt endlich das Licht, Rettung. Licht ist aufgeleuchtet in diesem Land. Petrus spricht da in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zum wunderbaren Licht berufen hat. Und unser Brief, mit dem wir uns jetzt gerade in den Gottesdienst beschäftigen, Epheser, was sagt Paulus dann? Denn einst wart ihr in der Finsternis. Jetzt aber, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Früher Finsternis, jetzt Licht. Also wandelt auch als Kinder des Lichts. Apostelgeschichte. Er öffnet ihre Augen, dass sie sehen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Und diese berühmte Stelle, Johannes 12, 46, ich bin das Licht. Ich bin ins Licht, in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das ist Weihnachten. Das ist in diese Dunkelheit, in die Verlorenheit, in die Dahingehen, in die Feindschaft zwischen Mensch und Satan, zwischen Gott und Mensch, gibt es eine Hoffnung, gibt es ein Licht. Und daraufhin, schaut nochmal Vers 9, 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Warum? Was ist das für eine Freude? Es ist die Heilsfreude. Das sieht Jesaja schon. Du machst die Freude groß. Du vermehrst den Jubel. Und dann beschreibt Jesaja diesen Jubel. Ganz interessant. Er sagt, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut nach der Ernte. Zahltag. Man freut sich so, man wird beschenkt. Endlich kriegt man was. Weihnachten. Deswegen schenke ich so gern. Oder beschreibt, wie man jauchzt bei dem Verteilen der Beute. Nach dem Sieg. Es gibt einen Sieg und dann gibt es was zu bekommen. Da gibt es was auszuteilen. Das wird die Situation sein. Das sieht schon Jesaja in der Ferne. In dieser eigentlich dunklen Zeit sieht er nach vorne und sieht diesen Lichtblick und sagt, es kommt eine Zeit, da wird es eine große Freude geben. Es kommt eine Zeit, da werden wir Geschenke bekommen. Da werden wir reich beschenkt und wir werden uns darüber freuen. Ich bin wieder zu schnell. Vers 3. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Das ist der weitere Grund der Freude. Warum freuen? Warum ist diese große Freude? Warum sprechen die Engel? Weil er sagt, es kommt eine Zeit, wo die Sklaverei, wo das Treiben, wo die Knechtschaft endlich abgebrochen wird. Wir werden befreit werden. Wir werden nicht mehr unterdrückt werden. Von was? Von der Macht der Sünde. Von dieser Konsequenz, von dem Sündenfall. Wie am Tag des Midians. Und liebe Geschwister, das ist der Grund, warum ich in große Freude verfalle. Kennen wir die Geschichte in den Tag des Midians? Wer spielt da die Hauptrolle? Gideon. Genau. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, ganz kurz noch, dann wird deutlich, warum die Freude so groß ist. Wieder, das Juda in dem Fall ist... und war böse und tat, was dem Herrn missfiel. Und Gott schickte Midian über die Assyrer unter anderem, also die Leute da aus dem Norden. Und die haben die unterdrückt. Die haben sie ausgeraubt. Die haben ihre Ernten nicht einfangen können. Die kamen und haben sie geplündert und so. Und sie waren sehr, sehr stark unterjocht. Ja, unter dieser Knechtschaft. Und dann sagt Gott zu Gideon, der Engel des Herrn begegnet Gideon und sagt, Gott mit euch, Gott mit dir, der Herr mit dir, da sagt er, wo ist der Herr mit mir? Schau dich doch um, wo ist denn der Herr? Wo sind diese Geschichten, wo die Väter erzählen, dass Gott mit uns ist, die Väter erzählen, dass Gott uns befreit, dass er uns aus Ägypten geholt hat, wo ist er denn? Das ist Gideon, das ist eine Frage. Und der Engel des Herrn, wo ich glaube, dass es jetzt Jesus mit ihm spricht, er sagt ihm, dass Gott sie retten wird, durch seine Hand. Und dann dient Gideon ihm und dann wird seine Speise verbrannt und dann merkt er, oh, ich habe den Herrn gesehen und lebe noch. Das ist so eine ganz spannende Geschichte. Und dann bekommt Gideon den Auftrag, die Götzen zu vernichten. Das macht er dann. Dann wird er als ein Verächteter des Landes. Und dann bekommt er den Ruf, gegen diesen Midian zu ziehen, gegen diese Macht, die dann mit verschiedenen Königen dann daherkommen und wieder das Land plündern wollen. Und Midian ruft ein Heer zusammen, viele Männer, und sie ziehen, und Gott ruft und pfeift sie zurück und sagt, Gideon, das sind viel zu viele. Erinnert ihr euch vielleicht an diese Geschichte, ja? Es sind viel zu viele. Und worauf will Gott hinaus? Wie viel will er von denen haben? 300 nur, ja? Wisst ihr, was der Grund ist, warum Gott, ist es, oh ja, ich will euch echt leiden sehen, kämpft mal nur mit 300, wir merken schon. Wisst ihr, was der Grund dafür war, dass Gott nur 300 wollte? Vers Richter 6, nee, das ist sogar schon Richter 7, Vers 2 heißt es. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Die sind zu viel, dass ich sie in die Midians Hand geben könnte. Warum? Israel soll nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Wenn wir im Jesaja jetzt hier sind und Jesaja in Jubel ausbricht und sagt, große Freude, so eine Freude wie am Tag von Gideons, dann ist der Hintergrund, Gott macht es. Nicht wir werden diese Knechtschaft ablegen. Nicht wir werden den Unterdrücker abschaffen. Nicht wir aus eigener Kraft werden es tun. Sondern so wie am Tag des Midians hat Gott ganz klar gesagt, ich mache es. Und ich mache es so deutlich, dass jeder sagen kann, Gott war es. Liebe Geschwister, das ist Weihnachten. Das ist Evangelium. Ich mache zwar heute Pause vom Epheserbrief, aber ich bin mittendrin im Epheserbrief, ja. Wir sprachen dafür, es ist allein Gottes Sache. Es ist er, der uns rettet. Er macht es. Es ist nichts, wo wir dazu tun können, oder? Gott sorgt dafür, weil er sich seine Ehre nicht nehmen lässt. Ich bin der Rettet. Und es soll ganz, ganz deutlich werden. Am Tag des Midians und bei Gideon und so auch hier. Das ist der Grund der Freude. Volk, ich habe dich geschlagen, ich habe dich geprügelt, ich habe alles versucht, dass du dich veränderst und du kriegst es nicht hin. Aber es kommt ein Tag, an dem ich es machen werde. Und es wird sehr deutlich werden, dass du es nicht gemacht hast, ich habe es gemacht. Vers 4, denn jeden Stiefel, der dröhnend einherstampft, von jedem Mantel im Blut gewälzt verhält, er verfällt im Brand, wird ein Fraß des Feuers. Jede Unterdrückung wird aufhören. Jede Knechtschaft wird aufhören. Es wird einen Herrschaftswechsel geben. Das ist Evangelium. Und Gott wird es selber tun. Das ist, was Jesaja schaut. Das ist Evangelium, nichts anderes. Und jetzt kommt unser Vers. Und schauen wir da noch hinein. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Und dann gucken wir mal in diesen herrlichen Vers. Aus diesem Hintergrund. Denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also, in diese Dunkelheit, in diese Verzweiflung sagt Jesaja, es gibt einen Ausweg. Gott wird einen selbst etwas tun. Und jetzt, was erwartet man? Gott mit seiner himmlischen Macht von oben kommend, mit Streitmächten und dann diese Botschaft, ein Kind ist geboren. Ein Kind, Die Lösung ist ein Kind. Das ist überraschend. Deswegen dürfen wir das nicht so schnell drüber lesen. Und die Verse auch vorher, das wird so angebannt, diese Befreiung dieser Knechtschaft. Und auf einmal, ein Kind wird es tun. Es ist nicht verwunderlich, dass sein Volk gesagt hat, nee, wir gehen da nicht hin, oder? Als die Weisen kamen, die drei, und bei den Herodes Audienz und gesagt haben, wo ist das geboren? Da haben die Herodes hat ja beraten und er hat ja nicht gesagt, hey, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, jetzt forscht mal in den Schriften, oder? Wir sprachen darüber auch in der Bibel. Ihr forscht mal darin, oder? Aber so haben wir zum Beispiel in den Geschichten, wenn wir vorspielen, machen wir das, oder? Und die Weisen und die Schriftgelehrten, die stecken ihre Köpfe zusammen und rollen ihre Schriftrollen aus. Wir haben tolle gebastelt, tolle Schriftrollen. Und dann wird geforscht und dann so, oh Herodes, wir haben die Lösung gefunden. Aber das ist nicht so gewesen. Matthäus beschreibt uns eine ganz andere Geschichte. Man könnte das so beschreiben. Mein Lehrer hat das mal so ausgedrückt. Ich fand das so witzig, also passend. Er hat gesagt, Herodes fragt sie und sie gucken sich an und sagen auf drei. Und sagt, auf drei. Dann sagen sie, 1, 2, 3, Bethlehem. Versteht ihr? Die mussten nicht forschen. Die konnten auf Knopfdruck sagen, wo Bethlehem? Warum? Micha. Sie wussten auch ganz genau eigentlich, dass ein Kind. Wo? Jesaja. Sie wussten eigentlich alles. Deswegen kann mir Paulus im Römerbrief sagen, sie wussten es. Warum? Weil Gott vor langer Zeit schon gesprochen hat, durch die Propheten in den Schriften. Lest mal, darf ich euch die Petrusstelle vorlesen? Das ist unglaublich. Also jeder, der glaubt, dass sie das nicht wussten, einfach mal 1. Petrus lesen. Ein bisschen weiter nach hinten. Gleich habe ich es. Gucken, wo ich. In Hinblick auf diese Rettung, 1. Petrus 1, Vers 10, schaut mal, in Hinblick auf diese Rettung, das ist die, über die ich jetzt spreche, über die Rettung, das Evangelium, das Kommen Jesu Christi, in Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, auch Jesaja und Micha und alle anderen, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. In Hinblick auf diese Rettung haben diese Propheten schon geweissagt. Und sie forschten auch darüber. Was forschten sie? Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der ihnen ihn war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollte, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart. Also sie haben gewusst, dass der Christus kommen wird. Sie haben gewusst, dass er die Erlösung schaffen wird. Und sie forschten. Sie forschten nicht, wie. Sie forschten nicht, warum. Sie forschten nur auf, wann. Wann wird endlich diese Erlösung kommen? Jesaja wusste, was passiert. Er wusste, dass ein Kind geboren wird im Stall. Die Sehnsucht nach, wann? Und Gott sagt, liebe Propheten, das gilt nicht euch. Ihr müsst noch gedulden, das kommt, ist für die, die nach euch kommen. Schaut mal, was das heißt. Petrus sagt, nochmal. Die Leiden des Christus aufkommen sollten und die Herrlichkeit, die danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist. Sie wussten, dass was sie zu sagen haben, nicht in ihrer Zeit passieren wird. Aber es wird kommen. Und Petrus hat gesagt sogar später, wir haben so ein Privileg, weil selbst die Engel haben begehrt, das hineinzuschauen und haben das nicht schauen dürfen. Die Propheten, was hätten sie dafür gegeben, an dieser Krippe zu stehen? Und haben es nicht gemacht. Und dann, als das kam, die Weisen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagen Bethlehem und Herodes weiß Bethlehem und die wissen es auch und ganz Jerusalem weiß es auch, weil sie ganz Jerusalem erschrak. Und sie sagen, oh, da endlich, jetzt ist das geschehen. Jetzt gehen wir hin, oder? Nein. Und geht keiner hin. Und die schicken diese drei Weisen, diese Weisen und sagen, geht mal ihr hin. Das ist tragisch. Vorher angekündigt, vorher so deutlich gemacht und von diesem Kind so deutlich gesprochen. Und schaut mal, was das heißt. Da müssen wir auch ganz genau lesen. Denn ein Kind ist uns geboren. Uns geboren. Für uns. Auch ganz wichtig, ein Kind ist geboren, aber ein Sohn uns gegeben. da leutlich zu bleiben und darüber nachzudenken, denn da wird die Göttlichkeit und die Menschlichkeit Jesu in einem Satz von Jesaja schon vorhergesagt. Gott wird Mensch, ein Kind geboren für uns, bei uns, zu uns. Und ein Sohn nicht geboren, ein Sohn und gegeben. Erinnert uns das an einen ganz, ganz wichtigen Vers, eigentlich einen Vers wahrscheinlich, den jeder kennt, in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt gegeben, dass er seinen Sohn gegeben hat, nicht geboren hat. Vor Grundlegung der Welt war er schon sein Sohn. Ein Kind wurde geboren. Gott auf dieser Welt, ein Kind ist geboren, aber ein Sohn ist gegeben. Das ist wirklich ein wichtiger Unterschied, aber ich möchte das nicht sprengen hier. Und dann heißt es, das übersprengt unsere Vorstellung. Und auf diesem Kind und bei diesem Sohn, auf dem ruht die Herrschaft. Er ist der König der Könige. Es ist der Herrscher der Welt. Da muss Jesaja davor gestanden haben, und als er das schauen durfte und denkt, das ist doch Wahnsinn. Und dann, wenn jetzt durch seine Namen, durch vier Namen, sein Wesen, seine Eigenschaften, ich würde sagen, sein ganzes Programm, das, was jetzt vorher entfaltet wurde, in vier Namen zusammengepackt, was er ist, wer ist und was er tun wird. Und das sind vier Doppelnamen, würde ich sagen. Ich denke, vom Hebräischen ist es nicht gut, wenn wir das in fünf Namen teilen. Manche teilen das, die sagen wunderbar, dann Ratgeber, starker Held oder starker Gott und Fürst des Friedens. Ja? Und diese Überlegung auf die Fünfverteilung, die geht mehr auf die ägyptische Throneinsetzung zurück, weil die Ägypter, als sie ihre Könige eingesetzt haben, ihnen fünf Namen gaben. Und man dann Dialogen des Nachkriegszeit und so haben dann gesagt, oh, das ist bestimmt da angelehnt, und daraufhin haben sie daraus fünf Namen gemacht. Ich denke aber, vom Hebräischen tun wir der Sprache Unrecht, wenn wir diese Doppelnamen trennen. Und auch so herrlich, wie wir auch da hineinlegen könnten, das erstmal wunderbar, dann Ratgeber und darüber uns Gedanken machen. Ich glaube, dass es hier um vier Namen geht, vier Doppelnamen, die sein Wesen ausdrücken. Schauen wir uns mal kurz den ersten Namen an. Das heißt, wunderbarer Ratgeber. Und liebe Geschwister, bei all dem Verständnis, dass, und ich glaube daran, dass Jesus Christus unser Ratgeber ist, oder? Wenn wir Rat suchen, dann sollte er die Nummer eins sein, wo wir finden. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier nicht um eine persönliche Lebensberatung. Das habe ich oft in Kommentaren gelesen, auch oft gehört. Bei Jesus findest du Rat. Das ist ein wunderbarer Ratgeber. Die Welt kann dir den Rat nicht geben, den er dir geben kann. Die hat nicht diese Erkenntnis, die hat nicht diese Weisheit. Und da gucken wir uns die in Evangelien an und sehen, wie oft Jesus einen guten Rat gegeben hat. Und ich glaube daran. Aber von dem Zusammenhang dieser Stelle, denke ich, geht es hier nicht um dieses Ratgeben, sondern es geht hier vielmehr um ein Wunder und um einen Ratschluss. Um etwas, dieses Wort wunderbarer Ratgeber. Ratgeber bedeutet einer, der etwas beschließt, einer, der etwas als Rat aufsetzt, einen Ratschluss festsetzt. Und um welchen Ratschluss geht es hier? Unsere Erlösung. Und das ist, Jesaja sagt, vor Grundlegung der Welt, dazu kommen wir, dieser Jesus Christus ist derjenige, der auf wunderbare Art und Weise unsere Errettung, dieses Licht, diese Befreiung, diese Befreiung wie an dem Tag des Midians vorbereitet hat, einen Beschluss gefasst hat, uns zu retten in Jesus Christus. Auf eine herrliche Art und Weise, wunderbare, und da müssen wir das wörtlich nehmen, Wunder. Und allein die Geburt Jesu Christi ist ein Wunder, ein Ratschluss Gottes, das durch ein Wunder sich erfüllt. Steckt viel mehr dahinter. Also hier geht es mehr um diesen ewigen Ratschluss Gottes, der festgelegt war und nun ausgeführt wird. Das ist sein Name, das ist sein Programm. Gehen wir weiter. Starker Gott. Dieser ewige Ratschluss Gottes wird von niemandem anderem ausgeführt, der ein starker Gott ist. Wer ist das? Das ist der souveräne Herr. Das ist der sagt, wir haben die Jahreslosung gilt noch, oder? Und was ist der Zusammenhang, dass wir finanziell hier überleben? Dass ihr mich zahlen könnt als Pastor? Dass wir neue Räumlichkeiten kriegen? Nein. Was ist der Zusammenhang von Lukas? Rettung. Das, was bei Menschen nicht möglich ist, dass sie sich selbst retten, das schafft Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und das ist der ganze Zusammenhang. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei Gott ist es möglich. Bei Gott ist es möglich. Das ist starker Gott. Paulus, darf ich ganz kurz, Paulus, als er in dem Römerbrief die ersten Kapitel, die ersten 12 Kapitel entfaltet über diesen wunderbaren Ratschluss Gottes, staunt in Kapitel 11, 33, 34. Oh, die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Herrn den Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitarbeiter gewesen? Oder wer hat ihn vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Versteht ihr? Er staunt über diesen unglaublichen tiefen Rat, den Gott beschlossen hat, und staunt darüber, wie Gott auch ihn dann ausführt. Mit welcher Vollmacht, mit welcher Souveränität, mit welcher Allmacht. Er selber ist derjenige, der dafür gerade steht. In Jeremia 32, 27 heißt es: Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Das ist dieser Name, starker Gott. Er wird das, was er beschlossen hat, mit Sicherheit ausführen. Das ist die Botschaft dieses Verses. Und weiter heißt es, er ist der Vater der Ewigkeit. Und wenn hier von Jesus als von dem Vater, von dem Kind als vom Vater sprechen, dann geht es hier um die Bedeutung des Schaffens, ins Leben rufens. Dieser Plan, dieser Ratschluss, den Gott mit seiner Souveränität ausführen wird, ist vor Ewigkeit her beschlossen. Er steht außerhalb von Zeit. Und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott sein. Das ist der souveräne Herr, der über diese Zeit wacht, der sie bestimmt, weil er außerhalb dieser Zeit ist, weil er der Vater der Ewigkeit ist. Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er sagte nicht, ehe Abraham war, war ich. Das wäre auch schon sehr gewaltig gewesen, weil wir sagen, oh, ist Jesus schon so alt? Aber er sagte, bin ich. Und das bedeutet, er ist. Er war, der ist und der wird immer sein. Es ist der gleiche Name, als Mose Gott fragte, was soll ich sagen, wer schickt mich? Dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und Jesus gebraucht genau diese Worte, ehe Abraham bin ich. Betitelt sich als diesen ewigen Gott. Deswegen übrigens nehmen die Juden die Steine auf und wollen ihn töten, weil er sagt, er macht sich Gott gleich. Die begriffen, was Jesus da gesagt hat. Wir oft leider nicht. Also das ist dieser Vater der Ewigkeit. Und jetzt zum Schluss, und ich möchte euch da nicht mehr überstrapazieren. Dann heißt es Fürst des Friedens. Dieser Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt, beschlossen, durch den allmächtigen, starken Gott ausgeführt, zu seiner Souveränität, vor Ewigkeit her geplant und zu seiner Zeit erfüllt, betrifft Frieden schaffen. Gott hat Gedanken des Friedens. Frieden mit dem, die er gemacht hat. Er will Frieden schaffen. Diese Feindschaft, die eben in 1. Mose 3 anfängt, diese Sünden und die Konsequenz der Finsternis, die Konsequenz des Todes, der Feindschaft, all das will er abtun. Er will ein Friedensreich aufrichten. Und mit dem Kommen Jesu Christi, liebe Geschwister, hat es begonnen. Es wird mal noch komplett vollendet, aber es ist noch nie, es hat schon begonnen. Ich will euch einfach an dieser Stelle noch vertrösten bis Epheser 2. Da werden wir uns genau das anschauen, was Jesus für einen Frieden gestiftet hat und verkündigt den Frieden, den fernen und Frieden, den nahen. Dass er der Friede ist, dass er die Feindschaft abgebrochen hat zwischen Menschen und Gott. Das ist alles Epheser 2 voll davon. Auf herrliche Art und Weise. Was für ein Blick. Und das ist das, was Jesaja schaut. Das ist das Evangelium. Und jetzt nochmal zurück zu den Engeln. Wenn die sagen, große Freude. Schauen wir uns noch einmal Lukas und dann machen wir Schluss. Nochmal in Lukas, die Lukas-Stelle nochmal an. Was sagen die Engel? Und der Engel sprach zu ihm, fürchtet euch nicht, es gibt keinen Grund mehr. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Warum? Die für uns, für das ganze Volk gelten soll. denn euch ist heute der Retter geboren. Das ist der Grund der Freude. Der ist Christus, der Messias, der Verheißene, der Gesalbte. In der Davidstadt. Und dies ist euch ein Zeichen. Und er spricht mit den, die sprechen mit den Worten des Jesajas. Ihr werdet ein Kind, die Lösung ist ein Kind. Und da muss, ich glaube, bei den Hirten klingelt es da. Denn sie gehen. Da klingelt es da. Oh, Freude, große Freude, Kind. Jesaja 9. Ihr werdet ein Kind finden, so wie verheißen, in den Windeln gewickelt, in der Krippe, liegend. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscharen. Die loben Gott. Aus welchem Grund? Sie staunen, sie preisen, sie kommen aus der Freude nicht mehr raus. Warum? Und sie sprechen Herrlichkeit in der Höhe. Warum? Frieden auf Erden. Der Fürst des Friedens ist nun da. Der Friede wird nun endlich aufgerichtet. Der Friede wird nun endlich erreicht. Die Grundlage wird endlich geschaffen. Es gibt endlich Frieden. Und es geht hier nicht nur, dass Jerusalem von den Römern befreit wird, glaubt mir. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohls gefallen. Mögen wir Gottes Wohlgefallen haben, mögen wir das erkennen, was dieser Friede bedeutet. Es ist wirklich mehr als nur Friedenszeit, das ist der Shalom. Es ist ein Friede, der alles übersteigt. Es ist ein Friede zwischen Gott und uns. Die Feindschaft ist abgetan. Das ist Weihnachten. Und ohne dieses Kind im Stall gibt es kein Kreuz. Ohne Kind im Stall gibt es kein Kreuz. Gott wurde Mensch. Amen. Wir stehen zu den Gebetsgemeinschaften auf.